16.07.24, Israel im Krieg, Tag 284. Der israelische Verteidigungsminister Gallant fordert eine staatliche und neutrale Untersuchung der Katastrophe des 7. Oktober. Alle sollen untersucht werden, alle sollen zur Verantwortung gezogen werden. Damit meint er auch die politische Elite des Landes, auch das Militär und auch die Geheimdienste. Alle, die vertraut waren für die Sicherheit des Staates und den Schutz der Bürger und Bürgerinnen. Regierungschef Netanyahu hingegen sagt, eine Untersuchungskommission muss kommen, doch erst nach Ende des Krieges. Beide Ansichten klingen für mich persönlich richtig, doch das eine oder das andere wird es am Ende sein, entweder so früh wie möglich oder doch erst nach Ende des Krieges, wann auch immer dieser jetzige Krieg zu Ende gehen sollte. Und so wie es ausschaut, gibt es da natürlich auch auf israelischer Seite akuten Personalmangel innerhalb der IDF, wo jetzt auch schon seit Monaten gestritten wird, was denn zu tun sei, wenn man denn aus 7 verschiedenen Windrichtungen angegriffen wird und tatsächlich auch im Dauereinsatz ist, Hunderttausende Reservisten einberufen worden, einige sogar 3-mal hintereinander weg, mit kurzen Pausen oder Reservisten wie ich, die an einem Stück 7 Monate aus dem Leben gerissen wurden, um in Uniform plötzlich Teil des Militärs zu sein und involviert zu sein in diesem jetzigen Krieg. Und so ist es eine große Herausforderung geworden, allgemein natürlich die jetzige Sicherheitslage zu managen, den Einsatz an allen Fronten zu managen und natürlich auch mit Blick in die Zukunft vorbereitet zu sein auf jegliche Entwicklung. Denn auf der Gegenseite bzw. auf den Gegenseiten, es sind ja mehrere, die uns feindlich gesinnt sind, wie ihr seid, überall um uns herum eigentlich, vom Libanon, Syrien, über den Irak bis zum Iran, Afghanistan, runter bis zum Jemen, Teile Nordafrikas und hoch Richtung Gaza und Teilen des Westjordanlandes, Judäa, Samaria natürlich. So wimmelt es tatsächlich von blutdurstigen Antisemiten, anders kann man es eigentlich gar nicht ausdrücken, die teilweise auch wirklich als Söldner unterwegs sind, für Geld alles bereit sind zu tun, was ihre Herren von ihnen fordern. Es gibt nicht wenige Milizen, schiitische Milizen auch in der Region, die für Geld aus dem Iran auf den Beinen stehen, trainiert werden, um im Auftrag der Islamischen Republik Iran zu morden. Jedenfalls hat das israelische Kabinett am Sonntag einen Gesetzentwurf gebilligt, wonach das Militär bzw. der Militärdienst bei Männern von 32 Monaten wieder zurück, wie es einmal war, auf 36 Monate verlängert werden soll. Mit Blick in die nähere und wahrscheinlich nicht nur nähere Zukunft eine richtige Entscheidung, um wirklich hier auf die Entwicklungen besser vorbereitet zu sein. Man kann nicht gut genug vorbereitet sein, weil natürlich unsere Hauptgegner, allen voran im Iran, ganz klar auch deutlich sagt, was es will. Und das ist Israel zerstören, Israel dem Erdboden gleichmachen, die Juden ermorden, genau wie am 7. Oktober, aber nicht nur in einem Ort, sondern im gesamten Land. Dem sind wir uns bewusst und darauf müssen wir natürlich ernsthaft vorbereitet sein und am besten gestern schon und nicht erst morgen. Wenn wir ins Operative schauen, natürlich auch nicht wenig was passiert. Allgemein ein kurzer Update. Wir befinden uns jetzt 263 Tage, nachdem die israelische Armee on the ground im Gazastreifen im Einsatz ist. Also seit 284 Tagen herrscht Krieg, aber seit 263 Tagen ist der Einsatz auch vor Ort, soweit ich gezählt habe, auch im Einsatz vor Ort. Und mittlerweile geht man von ungefähr 14.000 Terroristen aus, die man ausgeschaltet hat, darunter definitiv 6 Brigadekommandeure, über 20 Bataillonskommandeure und ungefähr 150 Kompaniechefs. Ungefähr die Hälfte des militärischen Flügels der Hamas wurde mittlerweile nach fast neuneinhalb Monaten Krieg eliminiert. Und seit Kriegsbeginn ungefähr 37.000 Ziele aus der Luft im Gazastreifen angegriffen und über 25.000 Terrorinfrastrukturen und Raketenabschussrampen angegriffen und zerstört. Wurde Mohammed Def bei dem Angriff am Samstag eliminiert? Das ist eine Frage, die sich natürlich viele stellen. Es herrscht eine Art Nebelsituation um diesen Angriff natürlich von dieser Symbolfigur, denn eine Bestätigung liegt nach wie vor nicht vor. Auch bei seinem Stellvertreter, ich will euch daran erinnern, Marwan Issa, den Israel im März ausgeschaltet hat, kam die Bestätigung erst Wochen später. Falls es Mohammed Def erwischt haben sollte, wäre er bis heute der ranghöchste Terrorist, der nicht nur ein ranghoher Terrorist war, sondern wie gesagt auch eine sehr zentrale Symbolfigur der Hamas, den Israel im Endeffekt in diesen 9,5 Monaten eliminiert hat. Er wäre die Nummer 1, die in diesen 9,5 Monaten von uns, von der israelischen Seite, von der IDF eliminiert worden ist, falls dem denn wirklich so ist. Und ich hoffe sehr, dass die Nachricht bald kommen wird, dass es bestätigt ist, dass dieser Megaterrorist nicht mehr am Leben ist. Überhaupt nach dem Angriff auf Mohammed Def in der Nähe von Khan Yunis gab es eigentlich nur, in Anführungsstrichen nur, einen Autorammanschlag am Sonntag in der Nähe von Rishon LeZion, südlich von Tel Aviv, habt ihr vielleicht mitbekommen, in der Nähe von einer Armeekaserne, die sich Zrifin nennt, wo ich auch einige Monate gedient habe, tatsächlich damals zu meiner Dienstzeit. Und dort ist am Sonntag ein junger arabischer Mann aus dem Ostteil von Jerusalem ist in Bushaltestellen gedüst mit seinem Auto und hat mehrere Soldaten angefahren und umgefahren und teilweise sehr schwer verletzt. 4 Soldaten, soweit ich weiß, wurden verletzt, 2 von ihnen sehr schwer. Aber wenn wir das jetzt kurz auf Makro beobachten, nicht nur diese eine Situation von diesem Autorammanschlag, die, so wird gesagt, auch irgendwo als Reaktion kam auf den Angriff auf Mohammed Def, sonst eigentlich ist kaum etwas Dramatisches nach dem Angriff auf Mohammed Def passiert. Ich will euch daran erinnern, was in der Vergangenheit der Fall war. In der Vergangenheit, wenn ein hochrangiger Terrorist angegriffen wurde oder eliminiert wurde, gab es in der Regel Dutzende Raketensalven, auch auf Tel Aviv. Daran könnt ihr euch vielleicht auch in anderen Fällen erinnern. In diesem jetzigen Fall von Mohammed Def wurde keine einzige Rakete auf den Raum Tel Aviv oder Jerusalem geschossen aus dem Gazastreifen. Nicht einmal wirklich um den Gazastreifen herum wurde geschossen. Und das bedeutet viel. Es beweist in erster Linie, dass die Hamas und der islamische Dschihad mit allem Respekt, weil was sie am 7. Oktober geschafft haben, das war für sie ein Riesenerfolg. Aber mittlerweile 9,5 oder fast 9,5 Monate später kann man jetzt anhand dieses Zwischenfalls bzw. der Reaktion der Terrorseite auf den Angriff auf Mohammed Def, die Reaktion blieb aus und das bedeutet nichts anderes als, dass die Möglichkeiten und Fähigkeiten der Terrororganisation im Gazastreifen, sowohl Hamas als auch islamischer Dschihad, stark eingeschränkt sind. Das soll nicht bedeuten, dass sie nicht mehr in der Lage sind, eventuell auch Raketen auf Tel Aviv abzuschießen, aber sie haben nicht mehr die Power, die sie vor einigen Monaten noch hatten, wo sie einfach mal locker drauf losschießen. Es scheint für sie tatsächlich um einiges komplizierter geworden zu sein. Und das ist ein ganz klarer Beweis, dass die israelische Armee im Endeffekt doch das eine oder andere in den letzten Monaten richtig gemacht hat. Und sie tatsächlich, die Terroristen sich tatsächlich mit dem Rücken zur Wand befinden. Am Sonntag wieder einmal hat die Luftwaffe auch eine UNRWA-Schule namens Abu Oraiban in der Stadt Nusayrat im zentralen Gazastreifen angegriffen, weil auch diese Schule, wie so viele Schulen im Gazastreifen, und wen sollte das mittlerweile wundern, als operative Zentrale und Rückzugsgebiet von Terroristen benutzt wurde. Wer wird aber auf diesen Angriff wieder kritisiert? Natürlich Israel, statt dass die Hamas für das Benutzen von Schulen und Krankenhäusern und Moscheen und anderen zivilen Infrastrukturen kritisiert wird, wird immer nur Israel kritisiert, wenn man dort angreift. Das hilft im Endeffekt nicht den Kindern im Gazastreifen. Das hilft nicht den unschuldigen Gazastreifen, die vielleicht eventuell gerne unschuldig in die Schule gehen möchten und unschuldig sich im Krankenhaus befinden, weil sie verwundet sind. Oder unschuldig gerne einmal beten gehen wollen in einer Moschee. Doch wenn die Terroristen den Kampf, den Krieg in diese Infrastrukturen verlegen, dann laut Völkerrecht im Krieg sind diese Orte legitime Ziele nach internationalem Kriegsrecht, nach Völkerrecht. Und das ist bedauerlich, weil im Endeffekt auch Unschuldige Kollateralschaden es eventuell bei jedem Angriff geben könnte und auch hin und wieder natürlich gibt. Und einzig und allein schuldig dafür sind die Palästinenser selbst, die palästinensischen Terroristen, die den Kampf feige nicht da austragen, wo keine Zivilisten sind, sondern genau dort austragen, wo sich eben Zivilisten befinden. Und genau zu diesem Thema gibt es eine interessante Meldung, das könnt ihr auch gerne nachlesen, wurde gestern veröffentlicht im Berliner Tagesspiegel und bestimmt auch an anderen Orten, aber definitiv im Berliner Tagesspiegel von einem Journalisten namens Tristan Fiedler. Und da gibt es den folgenden Text zu lesen mit der Überschrift: Palästinensische Autonomiebehörde wirft Hamas vor, sich hinter Zivilisten zu verstecken. Ja, das ist die Überschrift. Palästinensische Autonomiebehörde wirft Hamas vor, sich hinter Zivilisten zu verstecken. Und der Text lautet wie folgt: Der Konflikt zwischen den rivalisierenden Palästinenserfraktionen Fatah und Hamas verschärft sich weiter. Der Fatah-Präsident der in Teilen des Westjordanlandes herrschenden Autonomiebehörde Mahmoud Abbas, Abu Mazen, machte am Wochenende die Hamas für den anhaltenden Krieg im Gazastreifen verantwortlich. Die Terrorgruppe Hamas warf Abbas hingegen vor, sich auf die Seite Israels gestellt zu haben. Wie die Times of Israel berichtet, sagte der hochrangige Fatah-Beamte Munir al-Yarub in einem Interview in Reaktion auf den israelischen Angriff gegen den Hamas-Militärchef Mohammed Deif: Wenn die Hamas von Angesicht zu Angesicht mit Israel kämpfen wollte, hätte sie dies in Gebieten getan, in denen sich die Armee befindet und nicht an Orten, an denen sich Zivilisten aufhalten. In Wirklichkeit versteckt sich die Hamas zwischen den Bewohnern, um sich selbst zu retten. Präsident Abbas griff die Kritik auf und schrieb in einem Statement, dass die Hamas rechtliche, moralische und politische Verantwortung für die Fortsetzung des israelischen Völkermordkriegs, bla bla bla, im Gazastreifen trage. Das bla 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 ist von mir. Der ranghohe Hamas-Funktionär Sami Abu Zuhri entgegnete Abbas' Erklärung zeige, dass die palästinensische Autonomiebehörde mit der israelischen Besatzung im selben Schützengraben liege. Der Schlagabtausch zeigt, dass die Spannungen zwischen Abbas' Fatah-Fraktion und der islamistischen Terrorgruppe Hamas zunehmen. Vergangene Woche hatte ein Fatah-Sprecher der Hamas vorgeworfen, bisher jede palästinensische Staatsgründung verhindert zu haben. Seit der blutigen Vertreibung der säkulären Fatah aus dem Gazastreifen durch die islamistische Hamas sind die Gruppen verfeindet, obwohl es dennoch Zusammenarbeit auf vielen Ebenen gibt. Das ist der Artikel. Wie gesagt, den könnt ihr gerne nachlesen. Im Berliner Tagesspiegel ist gestern erschienen. Finde ich interessant, weil seit 9,5 Monaten es kaum, wirklich kaum Kritik gab von Seiten der palästinensischen Autonomiebehörde bezüglich des Mordes der Hamas, des Massakers, der Vergewaltigungen, der Entführungen der Hamas des 7. Oktober. Aber das kann man eventuell noch nachvollziehen, dass sie da anderen Palästinensern nicht in den Rücken fallen wollen. Aber dass in den letzten über 9 Monaten die Terroristen, die palästinensischen Terroristen im Gazastreifen, die eigene Bevölkerung missbraucht, aus zivilen Infrastrukturen schießt, sich aus Moscheen und Kindergärten und Schulen bewegt und operiert und somit alle Menschen dort in Gefahr bringt und nicht bereit ist, den Krieg zu Ende zu bringen, indem sie ganz einfach alle Geiseln freilassen und sich ergeben, das geht im Endeffekt auch auf die Rechnung der Menschen im Gazastreifen, auf Rechnung unschuldiger Menschen, palästinensischen Frauen, Männern, Alten, Jungen, Kindern, Babys, die eventuell diese Situation nicht wollten und nicht wollen. Und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die palästinensische Autonomiebehörde auch wirklich sagen wird, dass genug ist genug und dass die Hamas schuld an der jetzigen Situation ist und am Elend der eigenen Menschen. Und Recht haben sie. Recht haben sie. Das alles hätte nicht sein müssen. Das Massaker des 7. Oktober hätte nicht passieren dürfen und auch die letzten 9,5 Monate hätten uns erspart bleiben können, wenn die Hamas-Terroristen und die islamischen Dschihad-Terroristen viel früher alle Geiseln einfach nur freigelassen hätten und ihre führenden Köpfe sich ergeben hätten. Solange das nicht der Fall ist, wird Israel weiterkämpfen für die Geiseln und für die Sicherheit des Staates Israel. Während die Fatah, also die Konkurrenzveranstaltung zur Hamas, wirklich mit Kritik kommt, scheint, dass die Hamas auf internationale Bühne andere Freunde und Verbündete hat. Wie ich schon letztes Mal geschildert habe, in der letzten Folge gibt es in Deutschland nicht wenige Sprachrohre, aber auch auf internationaler, allerhöchster Ebene gibt es da einen Mann, auf den die Hamas immer bauen kann, und zwar den Generalsekretär der UN, Antonio Guterres, der allein in den letzten Tagen wieder mehrere Tweets auf X, früher Twitter, aufgesetzt hat, in denen er ganz einfach wie ein Sprachrohr der radikalen Islamofaschisten sich äußert. Zwei Tweets der letzten Tage, die ich euch kurz vorlesen möchte, und dann könnt ihr euch selber einen Eindruck machen über diesen Mann, der Generalsekretär angeblich der UN ist und nicht der Sprecher der Hamas. Er schreibt: "The extreme level of fighting and devastation in Gaza is incomprehensible and inexcusable. Nowhere is safe. Everywhere is potential killing zone. It is a high time for the parties to show the political courage and political will to finally reach a deal." Er sagt, it is high time for the parties, ja, für die Parteien, für die Seiten, ja. Da wird Äpfel mit Birnen verglichen, wenn nicht Melonen mit Weintrauben. Das ist eine absolute Frechheit, einen demokratischen Staat, der angegriffen wurde, dessen Bevölkerung niedergemetzelt wurde und entführt wurde, vergewaltigt wurde, zu vergleichen mit genau den radikal-islamofaschistischen Terroristen, die das alles in die Wege geleitet haben und nach wie vor Geiseln halten. Das ist eine absolute Frechheit, was dieser Antonio Guterres hier auf Twitter bringt. Und einen weiteren Tweet auch der letzten Tage, den er aufgesetzt hat, ist der folgende: "Without the necessary support and financing for UNRWA, Palestine refugees will lose a critical lifeline and the last ray of hope for a better future. My appeal to the international community, Doppelpunkt, protect UNRWA, its mandate and its funding. Wie dramatisch der Mann ist, wie dramatisch. UNRWA ist die letzte Rettung der armen Palästinenser. Ja, was ist denn mit der gewählten palästinensischen Führung? Wieso werden die nicht zur Verantwortung gezogen für die eigenen Leute? Wieso muss die Welt bezahlen für die Menschen, die eine eigene gewählte Führung haben, die statt sich um die Leute zu kümmern, sie mit Hass indoktrinieren und sie als menschliche Schutzschilde missbrauchen für ihre eigene Machtbesessenheit? Wann endlich wird auch Antonio Guterres endlich die eigene palästinensische Terrorführung verantwortlich machen und zur Verantwortung ziehen für das Elend im Gazastreifen und nicht wieder Milliarden an Milliarden an Milliarden an Euros in den Gazastreifen pumpen, um angeblich irgendwelchen Menschen zu helfen, wo ein Teil des Geldes wieder in Terrorinfrastruktur fließen wird und ein Teil des Geldes wieder Terroristen füttern wird und ein Teil des Geldes im Endeffekt wieder den nächsten 7. Oktober in die Wege leiten wird. Wann endlich wird auch UN-Chef Antonio Guterres aufhören, als eine Art Sprachrohr der Hamas unterwegs zu sein? Nach 9,5 Monaten beobachtet den Mann eine bittere Realität. Wenn wir in die Region schauen, kurz Nahe Osten, zwei Dinge, die interessant sind. Über Syrien natürlich reden wir relativ wenig, weil alles andere ja eh schon zu viel ist. Aber syrische Medien haben gemeldet, und das ist interessant, dass ein Drohnenangriff auf zwei Menschen nähe der syrisch-libanesischen Grenze, ihr wisst, das ist ein Gebiet, wo die Hisbollah sehr stark ist, dass es dort einen Drohnenangriff gegeben haben soll. Bei einem der gezielt getöteten Männer soll es sich um einen Geschäftsmann handeln, der in sehr enger Verbindung zur Hisbollah-Terrormiliz stünde, die auch in Syrien natürlich in den letzten Jahren an Einfluss gewonnen hatte, insbesondere seit dem syrischen Bürgerkrieg, wo die Hisbollah, auch der Iran und schiitische Milizen sich für Assad stark gemacht haben und in dem Sinne sich dort auch vor Ort aufgebaut und positioniert haben und auch versucht haben, in den letzten Jahren eine zweite Hisbollah-Front im Norden, also eine Front Libanon, Israel und die zweite Front Hisbollah in Syrien vis-à-vis Israel, eine zweite Front zu öffnen, die Israel natürlich in den letzten Jahren immer wieder versucht hat, also wie so Wellen, die auf einen zukommen und man diese Wellen immer wieder zurückschiebt, damit sie nicht über die Grenze kommen. In der Regel derartige Drohnenangriffe werden von Israel nicht bestätigt, in der Regel. Doch was klar ist, ist, dass im Endeffekt Israel auch seit vielen Jahren sagt, dass Syrien aus israelischer Sicht nicht zu einem weiteren Sprungbrett weder für die Hisbollah noch für den Iran umtransferiert werden sollte, dass Israel es nicht zulassen wird, dass die Iraner und Hisbollah Syrien als weiteren Ort für ihre Angriffe nutzen werden können. Und in dem Sinne kann man eigentlich davon ausgehen, dass dieser Angriff nähe der syrisch-libanesischen Grenze, wo ein hochrangiger Geschäftsmann, der ganz weit oben irgendwie mit der Hisbollah verbunden ist, dass der Angriff nicht von der norwegischen oder von der australischen Armee ausgeführt wurde. Auch heute ein interessanter Update für euch, für diejenigen von euch, die sich überhaupt mit der Region des Nahen Ostens und überhaupt der muslimischen Welt beschäftigen, weil im Endeffekt der Nahe Osten ist muslimisch geprägt, größtenteils arabisch, aber auch nicht nur arabisch, auch türkisch, auch persisch, auch kurdisch. Und unter den Muslimen gibt es natürlich auch verschiedene Strömungen. Diejenigen von euch, die Islam oder den Nahen Osten nicht studiert haben, nicht bereist haben, sich auch nicht mit Konflikt innerhalb der muslimischen Welt, also die Juden und Christen und alles andere kurz mal zur Seite geschoben, nur innermuslimischen Konflikt, die sich damit nicht beschäftigt haben, ist natürlich ein Stück weit schwierig, die Realität da wirklich zu verstehen, wer gegen wen im Nahen Osten und warum und weshalb und was sind eigentlich die wirklichen Konflikte im Nahen Osten, beziehungsweise was ist eigentlich einer der Haupt-Nahost-Konflikte, die wirklich überall um Israel herum jederzeit explodieren, fast täglich. Das ist eine Sache, die heute auch irgendwo ihren Höhepunkt hat, symbolisch zumindest, weil genau heute Abend, am Dienstagabend, der Abend ist, an dem das diesjährige Ashura-Fest wieder stattfindet, wo alle schiitischen Staaten und Communities auf der Welt, alle Schiiten dieses Ashura-Fest feiern. Und vielleicht habt ihr Bilder davon gesehen, bestimmt irgendwann mal im Fernsehen oder in irgendeinem Magazin, wie schiitische Fanatiker sich die Oberkörper, die freien Oberkörper mit Gürteln und Peitschen und Stöcken und sowas wirklich blutig schlagen. Und das natürlich im Andenken an das Schicksal von Hussein ibn Ali, einem Prophetenneffen. Oder Prophetenenkel, besser gesagt, um an sein Schicksal zu erinnern, weil er im Jahr 680 nach Celsius in Karbala, einer Stadt im Irak, einer der heiligen Städte des Islam, dort von den Umayyaden getötet wurde. Und in dem Sinne, diese Situation als Hussein, wie gesagt, ein Nachfolger Alis und Ali, ein Nachfolger Mohammeds, Das ist die Richtung, die Schiiten überhaupt gegründet haben, die schiitische Sekte innerhalb des Islams. Diese Situation in Karbala um 680 nach Christus, habe ich Celsius vorhin gesagt? Das ist ein zentraler Meilenstein in der Trennung, wenn ihr so wollt, und auch Feindschaft zwischen der muslimischen Mehrheitsgesellschaft auf der Welt, den Sunnis bzw. den Sunniten und den Schiiten. Und dieser Konflikt, dieser Wettkampf um Überlegenheit und um den wahren Islam, der seit über 1400 Jahren herrscht, das ist einer der Hauptkonflikte innermuslimisch, wo der Iran natürlich als schiitische Hochburg einerseits und mehrere sunnitische Hochburgen, allen voran auch Saudi-Arabien natürlich, eine sehr, sehr zentrale Rolle spielen. Und hier empfehle ich euch, für diejenigen von euch, die sich weniger damit befasst haben bis jetzt, bitte nehmt euch 5 Minuten, 10 Minuten, lest euch da ein Stück weit rein, 680 Karbala, Hussein, den Enkel vom Propheten oder vom Prophetennachfolger, Prophetensohn Ali, also von Mohammed, danach Ali, es war der vierte Nachfolger von, wenn ihr so wollt, von Mohammed. Und das solltet ihr lesen, um ein Stück weit auch über den Islam ein Stück weit mehr zu lernen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, weil ein Großteil der Konflikte im Nahen Osten sich eben nicht um Juden und Israel drehen, sondern in der Regel um die Araber und die Muslime und ihre Wettkämpfe und Trennungen und Feindschaften und ihre eigene Geschichte. Die drehen sich auch teilweise um sich selbst herum. Wer mir auf Social Media folgt, weiß natürlich, dass ich gestern wieder Onkel geworden bin. Mein jüngerer Bruder Robin ist zum dritten Mal Vater geworden und meine Schwester, die auch schon 3 Kinder hat und ich 2. Wir 3 Geschwister haben im Endeffekt 8 Kinder in die Welt gesetzt, sind erstmal 8, vielleicht wären es sogar noch mehr. Und das sind alles Kinder, die hier in Israel groß werden, in einer jüdischen Mehrheitsgesellschaft, die weder die Realität ihrer Eltern, also von mir und meinen Geschwistern in Berlin, kennen, wie wir unter Antisemitismus in Berlin, Wedding aufgewachsen sind, noch die Realität ihrer Großeltern, von meinem Vater, also ihrem Großvater im Norden des Iran in Borbul, wie er antisemitischen Situationen wirklich teilweise auch und sein Leben und das Leben seiner Brüder kämpfen musste damals im Iran vor vielen, vielen Jahren und somit unsere Kinder jetzt in einer jüdischen Mehrheitsgesellschaft, in einer ganz anderen Realität aufwachsen. Und wenn ich zurückdenke, vor 30 Jahren in Berlin hatte ich und weder auch meine Schwester und mein Bruder hatten wirklich null Ahnung von Israel und den Juden und überhaupt auch Antisemitismus, bis es uns am eigenen Leibe erwischt hat und unser Leben und somit auch das Leben unserer 8 Kinder sehr stark beeinflusst hat. Weil sowohl wir als auch unsere Kinder im Endeffekt für Israel und für Frieden uns einsetzen werden. Komme, was komme. Zum Abschluss noch eine kurze Empfehlung, die ich euch jetzt hier in dieser heutigen Folge gerne noch auf den Weg geben möchte. Finde ich wichtig, dass, weil ihr wisst, man hat ja oft den Eindruck, dass Muslime sich oft irgendwie nicht trauen oder dass es wenige Muslime gibt, die auch mal mit Namen und Gesicht radikalen Islamismus kritisieren und auch mal Stellung beziehen zu Juden und Israel und gegen Antisemitismus und für Frieden. Und davon gibt es tatsächlich nicht so viele. Ahmad Mansour ist natürlich einer, den viele von euch, nehme ich an, kennen. Aber ein weiterer interessanter Moslem ist ein Jemenite, der in Schweden lebt und Luai Ahmed heißt. Luai schreibt sich Ludwig Ute Anton Ida und Ahmed schreibt sich Anton Heinrich Megacool Emil und Dorothee. Ja, Luai Ahmed. Der Mann hat ca. 180.000 Follower auf Twitter oder X und die Message, die er heute früh veröffentlicht hat auf Englisch, ist die folgende. Und das könnt ihr natürlich auch auf X nachlesen, ihn liken, eventuell, wenn ihr wollt, ihm followen, um ihn auch zu unterstützen als jemand, der tatsächlich auch durch den 7. Oktober wirklich aufgewacht ist, kann man sagen. Er schreibt, I could have been Hamas. That was the person that they raised me to be. When October 7 happened, it was so traumatic for me, because it was not just seeing innocent, beautiful people being slaughtered. My friends and co-workers, the Jewish people that I learned to love, could have also been slaughtered. And more than that, it was the moment that I realized that the Holocaust was real. Because my entire life, the only thing that I learned about the Holocaust was that it was Jewish propaganda, and it never happened. But then, when I saw the slaughtering that happened, everybody clapping, people in New York, London, Malmö, celebrating the murder of Jews, that's when it clicked for me. Suddenly, all the brainwashing ended and I realized this deep anti-Semitism that lives not just where I come from, but also in Europe and the West. I have visited Israel twice and I am in love with Israel Jews and Israelis. I cannot tell you enough how much I love my Israeli and Jewish friends that I have made since October 7 and before. And I have promised to argue with my family and friends every day because they hate and don't understand Israel. And even though I have lost many friends and family members, I have said that I will spend the rest of my life showing the truth of my Jewish and Israeli friends. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.